Jetzt hören Sie bitte zu, es kann nicht schaden, wenn man diese Erkenntnis mitnimmt.
Wir werden unsere Vorstellungen nur dann auf der Welt durchsetzen können, wenn wir auch selbst die Sprache der Machtpolitik sprechen.
Your countries are going to hell.
Ich weiß gar nicht, was die Menschen zu Hause an den Bildschirmen oder hier im Saal eigentlich von diesen Auftritten halten sollen.
Auf die Barrikaden!
Guten Tag, hier ist der Bundestag, der politische Podcast der Taz. Wir sprechen über die CDU. Bei der wurde es so rein gar nichts mit einem ruhigen Start in die parlamentarische Sommerpause. Und für uns auch nicht. Wir haben nämlich gestern schon mal über die CDU gesprochen. Aber gestern Abend wurden dann lauter neue Personalien bekannt. Friedrich Merz nutzt den Rücktritt von Union-Fraktionschef Jens Spahn für einen umfangreichen Personalumbau. Wir wissen jetzt inzwischen, dass die Gesundheitsministerin ins Kanzleramt wechselt, dass Thorsten Frey Fraktionschef wird und dass der Generalsekretär Carsten Linnemann Gesundheitsminister wird. Wir sprechen heute darüber, ob die CDU sich dadurch sehr verändern wird, ob das vielleicht ein Neustart für die Regierung sein könnte und ob diese Partei mit Merz, das war ja eher so ein Männerzirkel im Machtzentrum, jetzt plötzlich divers wird. Mein Name ist Martina Mescher, ich bin Redakteurin im Politikteam der Wochentaz und bei mir sind
Ulrike Winkelmann, eine von drei Chefredakteurinnen der Taz.
Anna Liemann, eine von 8 Parlamentskorrespondentinnen der Taz und ich beschäftige mich mit dem Kanzleramt und der Union.
Ich bin Sabine Amorde und eine weitere aus diesem Team und mache im Grunde genau dasselbe.
Wie ging es euch denn jetzt damit, als es gestern Abend rund ging? Wart ihr überrascht von diesen ganzen Turbulenzen, die jetzt so schnell kamen?
Naja, was heißt überrascht? Also man wusste ja, dass die Namen jetzt irgendwann kommen werden. Man wusste auch, welche Namen kursieren. Aber wir waren uns halt alle irgendwie nicht sicher. Also das gilt sowohl für uns in der Taz, ich glaube, es gilt auch für viele andere Kollegen und Kolleginnen in anderen Medien. Man wurde mit so vielen Namen zugeballert, die eine Rolle spielen könnten, dass am Ende doch es relativ unklar war, was da kommen wird.
Also ich war schon überrascht, wie konsequent Merz dann doch die Chance nutzt, sein Team um ihn herum, aber auch die Regierung umzubauen. Ich hätte ihm so viel Mut nicht zugetraut. Also, dass er tatsächlich mehrere glücklose Ministerinnen und Staatsminister feuern würde oder ihnen den Rücktritt nahelegt. Immerhin war ja der Ausgangspunkt nur eine Personalie, nämlich der Fraktionschef tritt zurück. Und jetzt haben wir plötzlich 6 Namen, vielleicht wären es auch 7, 8. Ja, ist schon das große Rad, das hier gedreht wird.
Ulrike, hattest du dir denn den Eindruck, dass Merz bei der Pressekonferenz, die er heute gegeben hat, mutig und glücklich wirkte?
Nein, auf mich wirkt er eher auch ein klein wenig übernächtigt, was aber jeder verstünde, wenn man ja auch weiß, was zwischendurch auch alles schiefgegangen ist. Also so hatte er ja bereits Patrick Schnieder, den Verkehrsminister, verabschiedet und dieser hatte sich seinerseits auch schon von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verabschieden begonnen. Allein der Kandidat für die Nachfolge hat dann wohl morgens um 4 per Sims noch abgesagt, was Merz dann natürlich zwang, hier auch nochmal kurz was zurückzunehmen. Und insofern muss man sagen, war die ganze Aktion heute Morgen ein klein wenig verstolpert und hat natürlich auch im Publikum und auch bei der Opposition bereits für einige Häme gesorgt.
Und es ist ja tatsächlich so, heute Morgen kam eigentlich erst die Einladung zu der Pressekonferenz, da war das mit Stiener alles noch ein Gerücht. Und wir dachten, okay, jetzt wird das volle Tableau präsentiert, was man ja eigentlich auch in einem solchen Fall macht, wenn man sich jetzt, also Merz wollte ja offensichtlich hier Führungsstärke zeigen und einen Neustart für die Bundesregierung nach diesem schwierigen ersten guten Jahr. Und dann war erst schon klar, es soll nur, das hat er selbst gesagt, es soll nur um das Kabinett gehen, wobei ja es klar ist, dass auch der Generalsekretär Teil dieser Rochade ist und deshalb da auf jeden Fall auch im Konrad-Adenauer-Haus eine Vakanz entsteht. Und dann kam noch diese Chose mit Patrick Schnieder, die Ulrike gerade schon gesagt hat. Und das wird wieder alles so verstolpert. Das lässt einen manchmal, wenn man da zuschaut, auch so ein bisschen fassungslos zurück, weil eigentlich dachte ich, ja, okay, man muss jetzt nicht alles gut finden, was er da macht, aber es ist jetzt wirklich ein Schritt nach vorne und jetzt entwickelt sich das wieder mehr so zu, ist es nicht doch ein Unfall? Also.
Naja, auf jeden Fall heißt es so ein bisschen so BER-Attitüde, also der Großflughafen in Berlin. Also diese Pressekonferenz heute Morgen, die fand vor der Großbaustelle des Kanzleramtes statt. Und genauso fühlte es sich auch an, dass die gesamte Regierung jetzt plötzlich eine Großbaustelle ist. Also einige Posten sind schon neu besetzt, andere sollen geräumt werden. Patrick Schnieder wurde ja schon erwähnt, aber sein Nachfolger hat wohl abgesagt. Und nun ist die Frage, wer kommt denn nun, wen kann Merz noch überzeugen? Sind möglicherweise noch andere Personalien offen? Katharina Reiche soll auch ins Kanzleramt zitiert worden sein. Also die Wirtschaftsministerin, deren kommunikative Bilanz ja ähnlich der von Merz ist, nämlich verheerend. Und man fragt sich, also was wird denn nun? Also am Mittwoch, feststeht am Mittwoch nächster Woche, da sollen die neuen Ministerinnen dann ihre Ernennungsurkunden erhalten. Das sind Stand jetzt Nina Warken, Chefin des Bundeskanzleramts, Carsten Linnemann, hast du ja schon gesagt, als künftiger Gesundheitsminister und als Staatssekretär, als neuer Staatssekretär für Bund-Länder-Angelegenheiten kommt Philipp Amthor, der wechselt vom Digitalministerium ins Kanzleramt. Und naja, die werden vom Bundespräsidenten ausgehändigt und dann fragt man sich, naja, kommt der Frank-Walter Steinmeier, wird der jetzt öfter aus dem Urlaub nach Berlin zitiert oder wird jetzt alles in einem Aufwasch erledigt? Und danach kommt ja auch noch die Fraktionssitzung, also die Sonderfraktionssitzung, und da wird Thorsten Frey zum neuen Fraktionschef gewählt werden. Und ich finde, dass ich hätte eher gedacht, dass man, um die Selbstbestimmung der Fraktion zu wahren, erstmal sagt, ihr wählt erstmal und danach schaffen wir hier Tatsachen. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt werden teilweise Tatsachen geschaffen und dann kommt die Fraktion zusammen und soll das Ganze nur noch abnicken. Ich finde das zumindest unglücklich, weil man der Fraktion eigentlich sagt, naja, eigentlich ist alles da, ihr seid jetzt hier noch da, um eure Hand zu heben. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich da am nächsten Mittwoch im Fraktionssaal oder beziehungsweise im großen Plenarsaal des Bundestages auch einiger Unmut äußern wird und dass Thorsten Frey zwar gewählt wird, aber möglicherweise nicht von allen über 200 Abgeordneten.
Also insofern kann man, glaube ich, für den heutigen Freitagmittag, an dem wir gerade aufzeichnen, sagen, eigentlich verbinden sich mit so einer Neuaufstellung im Kabinett und ringsherum einige Hoffnungen und Erwartungen, selbst von solchen, die jetzt nicht unbedingt der CDU zugeneigt sind. Und gleichzeitig guckt man da drauf wie auf einen weiteren Verkehrsunfall und denkt, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Nach allem, was ich jetzt zum Beispiel aktuell auf Spiegel Online las, ist ja selbst die Fraktion jetzt eher zu geradezu albern hysterischen Witzen geneigt. Da scheinen Memes auf Handys die Runde zu machen, wo quasi sich über Merzens Chaos-Show schon wieder lustig gemacht wird. Und genau das wird sich ja die kommende Woche fortsetzen.
Und es ist ja tatsächlich auch so, dass Merz immer wieder denselben Fehler macht. Er will zu schnell sein. Er setzt sich selbst irgendwelche Zeitpunkte, an denen irgendwas fertig sein muss, und dann zieht er das durch. Und am Ende denkt man, ein bisschen mehr Zeit hätte doch geholfen.
Das war ja bei den Reformpaketen auch ein bisschen so, wo er sich sehr unter Zeitdruck gesetzt hat. Und natürlich wirkt dieses häppchenweise Bekanntgeben von Personen, die jetzt wechseln, nicht besonders souverän oder führungsstark. Ein gesamtes Tableau wäre wahrscheinlich besser angekommen.
Das ist wahrscheinlich nicht der große Aufbruch, den man jetzt eigentlich verkörpern wollte, zu sagen, hier stehe ich und hier ist meine neue Mannschaft. So ist er tritt an wie ein Trainer, der die Hälfte der Fußballmannschaft um sich geschart hat und gesagt hat, die anderen, die nominiere ich später, geduldet euch noch ein bisschen.
Zumal ja diese ganze Art dieser Kabinettsumstellung oder des Kabinettsumbaus ist ja ganz und gar undeutsch, muss man mal eben festhalten. Nicht? Eigentlich ist es in Deutschland ja anders als in anderen Ländern so, dass man zwischendurch mal eine Ministerin rausnimmt, wenn sie sich durch irgendeinen Skandal blamiert hat. Man denke an Anne Spiegel in der Ampelregierung, die bei der Ahrtalflut nicht präsent genug war. Und dann ist auch immer ein großer Aufstand darum. Und dann wird eine Person ausgetauscht. Aber sowas, was im Englischen Reshuffle heißt, also dass man mal eben den Außenminister zum Gesundheitsminister macht und den Gesundheitsminister zum, ich weiß nicht was, Verbraucherschutz oder was auch immer. Also dass quasi alle mal eben die Posten tauschen, wie bei einem beliebten Kinderspiel. Das kennt man in Deutschland gar nicht so. Und genau das hätte Merz jetzt natürlich auch mal als innovativ und reformerisch inszenieren können, wenn er das denn hinbekommen hätte.
Ja, wobei er ja sogar mit diesem Rücktritt von Jens Spahn einen Ausgangspunkt hatte, wo er eine Umstrukturierung machen konnte, ohne dass er irgendjemand rausschmeißen musste. Ne? Weil das war, ich meine, es gehen ja schon länger diese Gerüchte, es wird einen Umbau geben, weil es an verschiedenen Stellen nicht rund läuft. Aber was wir uns eigentlich auch alle gedacht haben, ist, dass er sich nicht so richtig getraut hat. Dann hätte er mit Spahn in den Machtkampf ziehen müssen und da kann man sich auch eine blutige Nase holen.
Ja, also Fraktionsvorsitz ist ja der zweitmächtigste Posten in der Bundes-CDU und Spahn ist doch mal wiedergewählt worden mit einem ziemlich hohen Wert. War ja auch ein sehr selbstbewusster Machtpolitiker. Natürlich war das jetzt für Merz eine ganz gute Gelegenheit, Dieses Neustartsignal sehe ich jetzt tatsächlich vielleicht auch, weil es so ein bisschen verstolpert war, nicht so richtig. Aber es gab natürlich, seit 14 Monaten ist diese Regierung im Amt. Ich glaube, es sind jetzt so ungefähr 14 Monate. Und es gab ja relativ viel Kritik, dass da keine Profis am Werk sind und Regierungshandwerk noch nicht so richtig gut funktioniert. Seht ihr denn jetzt bei den Personen, bei denen wir wissen, dass sie neue Posten kriegen, einen Kandidaten, auf den das sehr zutrifft? Oder welche Personalie findet ihr da gerade besonders politisch interessant?
Also ich finde, dass man das eigentlich von zwei Perspektiven aussehen kann. Also man kann sagen, wenn man davon ausgeht, welche Person wäre für die jeweilige Position die beste gewesen und man schaut sich bundesweit das ganze Tableau der CDU an, dann wäre man wahrscheinlich auf andere Namen gekommen. Das ist die eine Seite. Das andere ist, dass ich das schon interessant finde, dass die Aufstellung im Kanzleramt jetzt wirklich diverser wird und im Koalitionsausschuss auch. Also Nina Wagen ist eine interessante Personalie. Als sie vor knapp anderthalb Jahren Gesundheitsministerin geworden ist, hatte die niemand auf dem Zettel. Völlig fachfremd. Die war parlamentarische Geschäftsführerin, aber auch nicht erste, sondern eine von denen, die dann danach kommen, in der Bundestagsfraktion, Generalsekretärin in Baden-Württemberg. Die hatte überhaupt niemand auf dem Zettel. Dann jetzt war sie irgendwie für ein gutes Jahr Gesundheitsministerin, hat diese Gesundheitsreform da durchgezogen, das muss man schon sagen. Gab es viel Kritik dran? Soziale Schieflage, am Ende hat sie der Pharmaindustrie noch ein bisschen was rübergeschoben und so weiter. Inhaltlich gab es viel Kritik, aber ich glaube, für Merz war total wichtig, die hat das durchgezogen. Also die hat geliefert sozusagen, was er von ihr wollte. Und sie hat auch den Ruf, irgendwie ein ziemliches Tough Cookie zu sein. So, und das ist natürlich was man auf diesem Posten im Kanzleramt braucht. Und was sie hat und was sie anders, was Thorsten Frey, ihrem Vorgänger, dann ja vorgeworfen wurde, er habe zu viel in Talkshows gesessen, das ist jetzt auch nicht so die Leidenschaft von Nina Wagen. Von daher, die ist eine interessante Person. Weil mit ihr und auch mit der künftigen Generalsekretärin einfach Frauen eine viel, viel stärkere Rolle einnehmen. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt ist.
Ja, ich glaube, auf der Habenseite steht auf jeden Fall, dass Merz versucht, sein Kabinett diverser aufzustellen. Und das wurde ihm ja auch oft zur Last gelegt, dass sein Erfahrungshorizont viel zu eingeengt ist, dass die Ratschläge offenbar von den immer gleichen konservativ tickenden Männern kamen und dass er diesen Kritik beherzigt hat und tatsächlich auch versucht, nicht nur mehr Frauen, also wenn das gelingt, dann sind mit Nina Wagen und möglicherweise auch Franziska Hoppermann als künftiger Generalsekretärin gleich zwei Frauen im Koalitionsausschuss vertreten. Also das ist eine Steigerung der CDU-Quote oder der Unionsquote um 200%, kann man so sagen. Und er holt dann auch den ostdeutschen Philipp Amthor ins Kanzleramt. Was ihm noch nicht gelungen ist, ist, wenn man so den Länderproporz betrachtet, ist die Niedersachsen, der niedersächsischen Landesverband, der ja auch ein großer und mächtiger Landesverband ist, angemessen in der Regierung abzubilden. Von den Personalien finde ich Nina Wagen auch interessant, weil das Kanzleramt muss gut funktionieren. Es ist der Maschinenraum der Macht. Das ist die Schaltstelle zwischen Bund und Ländern, zwischen Partei und Regierung und Fraktion. Also das ist, muss quasi wie eine gut geölte Maschine laufen. Und zudem ist man als Kanzleramtschefin auch noch für die Koordination der Geheimdienste zuständig. Also ein total verschwiegener und komplexer Posten. Und es ist schon interessant, dass Nina Wagen als ein vermeintliches politisches Leichtgewicht, die niemand kannte, plötzlich zu so einer wichtigen Managerin aufsteigt. Und muss man gucken, wie sie das meistert. Aber sie hatte bei uns im Taz-Interview auch mal gesagt, damals ging es um ihre Ernennung zur Gesundheitsministerin. Also wenn man dann gefragt wird, dann muss man dann halt auch Ja sagen können. Also man Übersetzer muss dann auch springen. Anders ist es mit Carsten Linnemann. Ich glaube, da, mit der Personalie, wirst du vielleicht gleich noch mehr sagen können, Ulrike, ist ein echtes Risiko verbunden. Also Carsten Linnemann hat sich vor allen Dingen bisher als rhetorischer Weltmeister in Ankündigungen profiliert. Also er ist ja so für dieses Bonmot einfach mal machen bekannt, dass er öfter als manchen lieb ist, benutzt.
So heißt sein Podcast.
Ach so, so heißt sein Podcast auch noch. Ja, der benutzt es im täglichen Gebrauch auch ständig. Man müsse einfach mal machen. Und nun ist er in diesem Haifischbecken Gesundheitspolitik, das total durchlobbyiert ist und wo du dich mit ganz vielen unterschiedlichen Lobbygruppen anlegen musst. Die ehemalige Gesundheitsministerin Schmidt von der SPD,
Ulla Schmidt,
Dankeschön, ja. Ich habe gerade nach dem Vornamen gesucht, hat mal von einem Haifischbecken gesprochen. Und da muss er sich jetzt quasi als kleiner Piranha durchbeißen und muss es tatsächlich mal einfach mal sich mit allen verscherzen, wenn man so will. Und ob ihm das gelingt und ob er das tatsächlich schafft, die nun anstehenden Strukturreformen durchzuziehen, wo du ja tatsächlich Leuten was wegnehmen musst. Also bei der Sparreform wurde auch Leuten ein bisschen Geld weggenommen oder Gruppen ein bisschen Geld mitgenommen. Aber im Prinzip läuft ja alles weiter wie bisher, bloß dass ein bisschen weniger Geld fließt. Und nun musst du sozusagen auch noch umschichten. Das wird tough. Und dann kommt ja noch die Pflegereform.
Ich fand es jetzt heute bei der Pressekonferenz tatsächlich ganz interessant, dass beim Thema Gesundheitsminister Carsten Lindemann Friedrich Merz erstmal die Gesundheitsindustrie benannt hat und sehr viel später die Krankenhäuser kamen.
Ja. Klang, als müsse er ihm das Amt noch ein bisschen schmackhaft machen. Er sah auch nicht so aus, als würde er jetzt, als hätte er ganz, ganz, ganz doll Lust darauf gehabt, sondern er sah tatsächlich sehr nervös und aufgeregt auf.
Aber gleichzeitig ist es schon so, dass Lindemann, glaube ich, zuletzt auch auf dem Posten des Generalsekretärs ein bisschen gelitten hat. Weil wenn du ich meine, der hatte da ja seine große Zeit in der als Opposition und wir wollen zurück an die Macht und immer feste drauf. Aber seitdem die Bundesregierung steht und er ist ja nicht Teil der Bundesregierung gewesen, hat's abgelehnt. Seitdem ist er auch so ein bisschen, ist es stiller um ihn geworden und er kann gegen Merz dann nicht mehr so richtig reüssieren. Und die Frage wäre ja auch gewesen, wenn die jetzt diese Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst wirklich mal verkacken, ob das nicht auch Konsequenzen für ihn gehabt hätte. Als Mann, der für die Wahlkämpfe im Konrad-Adenauer-Haus zuständig ist.
Ah, ich denke mal, es wird auf jeden Fall noch vor seine Füße gekehrt werden. Also die jetzt nächste Generalsekretärin, die ist dann noch zu frisch im Amt, als dass man ihr das überhelfen könnte, was da im September absehbarerweise schief geht. Aber ich fand Annas Bild, was sie gerade für Lindemann gefunden hat, eines kleinen Piranhas ganz sweet, weil Herr Lindemann dürfte ja inzwischen auch als Generalsekretär bemerkt haben, das einfach mal machen nur dann funktioniert, wenn man auch einfach mal ein bisschen Sachkompetenz mitbringt. Und damit hat er sich ja bisher wenig profiliert. Insofern kann er der Waken, also seiner jetzt Vorgängerin, dankbar sein, dass sie immerhin die Sparreform über die Bühne bekommen hat, mit der ja insgesamt 19 Milliarden geholt werden sollen, die im Wesentlichen bei Patienten und Versicherten eingesammelt werden. Für ihn steht es aber die Pflegereform bevor. Und da gibt es einen Punkt drin, da bin ich echt gespannt, wie die das auflösen wollen. Also sie wollen ja bei der Pflege sparen. Und was bisher eben im Raum steht, ist die Frage, ob man die Leute für die Pflege ihrer Eltern eben doch bis zu einem Einkommen von 100.000 Euro haften lässt. Bisher gilt die Grenze, wer weniger als 100.000 verdient, muss für die Pflege seiner Eltern, also für die stationäre Pflege im Heim, nicht zahlen. Und wenn die das kippen, haben die einfach die komplette Mittelschicht am Hals. Oder man könnte auch im Plural sprechen, alle Mittelschichten.
Und den ganzen Osten.
Genau. Sie werden offensichtlich nicht weiter die Pflege Sätze steigen lassen wollen. Sie werden offensichtlich die Arbeitgeber schonen wollen. Sie müssen eigentlich bei der Sozialhilfe vorsichtig sein. Das heißt, sie werden sich mit ihren eigenen Wählerinnen und Wählern anlegen müssen. Und das wollen wir ja erstmal sehen, ob Lindemann das gestemmt kriegt. Dann auch in der Sache. Und auch wenn die Waken jetzt die jetzige Sparreform in der Gesundheit durchgedrückt hat, dann ist es ja trotzdem so, also die Verabschiedung im Bundestag ist ja auch nur der Anfang einer Umsetzung, die ebenfalls aus dem Ministerium begleitet werden muss. Und zum Beispiel, das wissen wir auch in der Taz, weil wir ganz viele Leserinnen und Leser in dem Bereich haben, die ganzen Psychotherapeuten stehen ja auf den Barrikaden. Und da wäre jetzt in der Umsetzung durchaus noch was zu machen gewesen. Aber das will Lindemann, glaube ich, kaum schaffen. Weil ich habe Merz Ankündigung heute so verstanden, nicht nur, dass er Lindemann den Job schmackhaft machen will, nach dem Motto, du bist hier irgendwie mit dem am stärksten wachsenden Wirtschaftssektor unterwegs, mein Junge, freu dich drauf. Sondern ich habe es auch so verstanden, dass Merz jetzt den Schwerpunkt legen will, quasi darauf, diesen Wirtschaftsfaktor ernst zu nehmen, als das, was es ja auch ist, Industrieinteressen, Lobbyinteressen. Und das Erste, was er nannte, war die Pharmaindustrie. Was heißt denn das? Das heißt, dass ab jetzt Kürzungen bei Pharma nicht mehr stattfinden. Und wir wissen, das zahlen halt Versicherte und Patientinnen. Wer denn sonst? Da bin ich gespannt, ob da nicht noch manches ist zu Lasten von Versicherten und Patienten und zugunsten der Lobbys und Interessen.
Ich verstehe, du hast recht, Uwe. Es gibt so eine Zahl, die bei den Leuten umgeht. Das sind 3.364 Euro. Das ist der Betrag, den man durchschnittlich zuzahlt für einen Pflegeheimplatz. Und da sagen viele, also das möchte ich meinen Kindern nicht zumuten, dass sie für mich diese 3.364 Euro oder mehr oder weniger ausbringen. Aber es sind über 3.000 Euro und die muss man erstmal verdienen. Für manche ist das mehr, als sie netto jeden Monat aufs Konto bekommen. Insofern, ich fürchte aber tatsächlich, es wird darauf hinauslaufen, dass wir, also unsere Generation, mehr für die Pflege ihrer Eltern zahlen muss. Also es gab so einen Moment, wo ich gedacht habe, er will genau das von Lindemann, denn er hat ihm seinem Minister im laufenden Reformprozess Reformwillen auch im Gegenwind gewünscht. Also rechnet der Kanzler mit Gegenwind und
Aber das kriegt jeder Gesundheitsminister und jede Gesundheitsministerin,
ja,
egal,
Lindemann,
was er oder sie tut.
Aber Lindemann sah einigermaßen verzagt aus. Aber ich hoffe ja natürlich auch, die CDU und die CSU, die regieren ja nicht, also besonders die CDU, die regieren ja nicht allein. Also die CSU und auch die SPD sind ja, das muss man mal sagen, als soziale Korrektive auch da. Also so ungebremst die Kosten einer alternden Gesellschaft, und das wird halt teurer, so ist es nun mal. Wir werden älter und die Kosten der Pflege steigen, so oder so, auch wenn es ja noch Effizienzreserven gibt. Allein den Versicherten aufzubürden, das wird hoffentlich zu verhindern sein und das wird auch so hoffentlich im außerparlamentarischen Raum noch im politischen Vorfeld noch ein Kampf sein, der zu führen ist.
Ich wollte gerne noch mal was zu Nina Wagen sagen, jetzt gar nicht in ihrer Funktion als Gesundheitsministerin, sondern was da jetzt auf sie zukommt. Das ist ja ein wahnsinnskomplexer Bereich. Dieses Kanzleramt zu leiten hört sich immer an wie, ja, dann ist man Chefin über so ein paar Leute. Aber da läuft ja quasi alles zusammen und die ist dafür jetzt künftig zuständig, dass die Zusammenarbeit auf ganz vielen Ebenen zwischen Bund und Ländern, zwischen den Regierungsfraktionen, zwischen den Parteien und so, also dass das alles irgendwie rund läuft. Das ist ein wirklich komplexer Job und sie muss echt noch beweisen, dass sie das kann. Also auch wenn Merz sie jetzt irgendwie für all das gelobt hat, was sie da im Gesundheitsbereich gemacht hat, ist es eine herausfordernde Aufgabe und sie hat da keine Erfahrung. Also auf so einer Ebene hat sie keine Erfahrung und das ist einfach eine wirklich, wirklich schwierige Sache.
Es gibt ja ganz wenige, die auf dieser Ebene schon Erfahrungen gesammelt haben. Man kann sich das Kanzleramt, wenn man das nochmal so sich als Organigramm vorstellt, dann ist das aufgeteilt in 7 Abteilungen und spiegelbildlich organisiert zur Bundesregierung. Also die haben sozusagen die Spiegelreferate zur Bundesregierung und insofern findet dort immer auch schon eine Vorklärung statt dessen, was dann im Kabinett beschlossen wird und was dann in den Bundestag geht. Und das ist die Bandbreite aller Themen. Also da sind von Gesundheitsreform bis zu Migrationspolitik, bis zu Innenpolitik und so weiter, musst du alles auf der Pfanne haben. Was sie dafür qualifiziert ist, was man immer gut braucht auf diesem Posten, ist juristisches Wissen und sie ist Juristin.
Nein, die sind ja irgendwie alle Juristen, ne?
Ja, was eigentlich auch schlimm ist. Also, dass wir von Juristen regiert werden, das ist vielleicht nicht unbedingt zuträglich, wenn es um die Differenziertheit und wenn man überlegt, ob die Regierung nicht auch ein bisschen ein Spiegelbild der Gesellschaft sein soll, aber
was ist denn Philipp Amthor eigentlich? Gute Frage. Ich glaube, Jurist. Du hast ja gerade gesagt, Erfahrung, Kompetenzen. Der ist ja jetzt die jüngste Personalie, altersmäßig. Mit dem neuen Posten auch ein schwieriger Bereich. Bund-Länder-Kommunikation, da gab es ja auch viel Kritik von den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen. Das lief jetzt im ersten Amtsjahr ja nicht so besonders gut. Was habt ihr denn für Erwartungen an ihn? Also es ist ja auch ganz interessant, diese Personalie. Er kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Da stehen ja jetzt auch dann Landtagswahlen an. Ist auch nochmal ein kleines Signal, jemanden aus Ostdeutschland auf diesen Posten zu setzen. Ist er dem gewachsen?
Es ist schwer zu sagen, Amthor ist ja so eine bisschen skurrile Person, allein schon irgendwie durch, wie er sich selbst inszeniert. Ja, der ist ja erst in den 30ern und inszeniert sich aber so ein bisschen immer als so ein alter Konservativer mit seinem Einstecktuch und den Goldknöpfen und pipapo. Hat es damit auch schon diverse Male in die Heute-Show geschafft. Also hat auch eine gewisse Art von Humor. Aber er wird tatsächlich innerhalb der Union als wirklich klug und talentiert gehandelt. Und das auch von Leuten, die ihm jetzt politisch innerhalb der Partei nicht so besonders nahe sind. Also von daher glaube ich schon, dass er erstmal das Zeug dazu hat. Ist auch ein komplizierter Posten, hast du schon gesagt. Ich meine, er hat ja irgendwie in seiner Vergangenheit so eine Korruptionsaffäre an der Backe gehabt. Ist auch schon mal zurückgetreten in irgendeiner Fraktion.
Er wollte Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern werden und auf diese Kandidatur hat er dann verzichtet.
Genau.
Ja, er hatte lobbyiert für irgendeine Klitsche, Augustus Intelligence oder so ähnlich hießen die und da hing ja auch zu Guttenberg sogar noch mit drin. Das hat ihn echt, und zwar zu Recht, einiges an Ruf gekostet, den er ja eigentlich auch aufgebaut hatte. Eine seiner ersten Reden im Bundestag war eine knackige Ansage an die AfD. Da mochten ihn erstmal alle. Das war total schade, dass er sich dann eben auch nebenher mit irgendwelchen undurchsichtigen Wirtschaftsgeschäften dann offenbar eine goldene Nase noch zu verdienen trachtete. Aber ich glaube, so der Eindruck, den er insgesamt macht, ist der eines Menschen, der sich jetzt also auch in der Digitalstaatssekretärs in dem Posten befassen musste mit Bund-Länder-Koordination, einfach weil die Digitalisierung der Verwaltung natürlich in der Föderalismushölle der Bundesrepublik immer eine Bund-Länder-Koordinationsfrage ist. Insofern ist er dafür mutmaßlich geeignet. Und wie Merz heute hervorhob, hatte halt auch gute Connections in alle Staatskanzleien der Republik. Ob er da weiterkommt, eben weil der deutsche Föderalismus so eine in sich festgezurrte und leider gar nicht auf Digitalisierung eingestellte Maschine ist, das steht auf einem anderen Blatt.
Ja, man muss vielleicht jetzt hier nochmal angucken, was sind denn jetzt die nächsten Sachen, die anstehen? Also was wir gerade hatten, ist eine Verhandlungsrunde, wo die Länder sich haben zusichern lassen, dass sie für jedes Leistungsgesetz, das der Bund verabschiedet, zu 80% kompensiert werden. Es geht also auch um sehr viel Geld. Also der Bund muss immer gucken, alles, was er beschließt und was zulasten der Länder geht, muss er irgendwo Geld im Haushalt freimachen, um den Ländern genau ihre Anteile zurückzugeben. Was, wenn es jetzt zum Beispiel um, weiß ich, eine Ausweitung, also das ist ja nicht geplant, aber jetzt als Beispiel eine Ausweitung des Wohngeldes ginge und so weiter, dann müssen die Länder, da wären die Länder mit im Boot. Jetzt wird erstmal gekürzt, wahrscheinlich auch zur Freude der Länder. Was ansteht, ist das Bundesteilhabergesetz, was reformiert werden soll. Sprich, da stehen auch erhebliche Kürzungen an. Die Länder sagen, das geht zu sehr zu Lasten der Kommunen. Wir wollen da Einsparungen. Einsparungen heißt, dass zum Beispiel Menschen mit Behinderungen keinen Anspruch mehr auf den Fahrdienst haben, dass Leistungen gepoolt werden. Also da stehen richtig, richtig fette Kürzungen an. Was auch auf dem Programm steht, ist die Einkommenssteuerreform. Die Länder bekommen Einkommenssteuerreformpunkte, ich glaube in Höhe von 42,5%. Das heißt, wenn der Bund sagt, wir entlasten Menschen, dann verzichten auch die Länder auf Einnahmen. Und die Eckpunkte dieser Einkommenssteuerreform wurden im Finanzministerium ja schon vorgestellt. Jetzt geht es um die Ausgestaltung. Das wird nochmal ein richtig heftiges Gezerre. Und immer wenn es ums Geld geht, dann sind die Fronten klar. Der Bund gegen die Länder. Also einige im Bund sprechen von der Beutegemeinschaft der Länder. Aber dann sind sich alle Ministerpräsidenten, egal welcher Parteikouleur, eigentlich einig. Zu unseren Lasten soll das nicht gehen. Das wird schon hart, das sozusagen auszubalancieren.
Werbung. Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt, über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Das heißt aber jetzt für die Zeit nach der Sommerpause, da geht's weiter mit Sparankündigungen. Es wird weiterhin viel um Geld gehen. Merz ist ja jetzt zum Beispiel jemand, der nicht besonders empathisch kommuniziert. Seht ihr da jetzt eine andere Person, die da eine Stärke hat?
Ja, Frau Hoppermann, oder? Also, als ich mir jetzt die Leute zu Ihnen maßen relativ kurzfristig von Namen versucht habe, im Netz anzuschauen, dachte ich, auf der Person liegt dann eine Menge Verantwortung an Kommunikation und vielleicht schafft die das auch. Also Franziska Hoppermann kommt aus Hamburg und war dort auch schon in der Frauenunion in jungen Jahren tätig. Sie hat eine Verwaltungskarriere zunächst gemacht. Und das Erste, was mir ins Auge stieß, war, dass die grüne Justizsenatorin sie also wärmstens empfahl, als auch Verwaltungsmanagerin und Fachfrau. Und sie hat offenbar insgesamt ein paar schwarz-grüne Meriten, wenn ich dazu zusammenfassen darf, ohne dass sie zusammen regiert hätten. Aber da gab es offenbar eine Connection. Also zu den grünen Senatsfrauen. Und wenn man sie reden hört, merkt man, dass sie wirklich vom anderen Flügel kommt als Merz und Linnemann. Man merkt, dass sie zwar einerseits offenbar tief katholisch ist, was in Hamburg ja wiederum auch originell ist, andererseits aber auch für gesellschaftlichen Aufbruch und Innovation steht. Also sie vereint vieles, was im Nicht-Merz-Flügel der Union gut ankommen könnte. Und sie kann, wie ich finde, mitnehmend und freundlich reden. Also ihre Parteitagsreden, auch als Schatzmeisterin, waren basisorientiert. Offen sprach sie, das gefiel mir gut.
Ich habe die auch so tatsächlich erlebt. Also ich habe die ein paar Mal getroffen. Und zwar, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, die hat nämlich mal auf dem Ticket von Norbert Röttgen gegen Merz kandidiert. Also Röttgen wollte Parteichef werden, hat ja dann verloren. Merz hat dann at the end gewonnen.
Mit sehr vielen Anläufen,
genau. Aber in einer dieser Phasen ist eben Franziska Hoppermann mit Röttgen angetreten und wäre damals Generalsekretärin geworden, wenn denn dann Röttgen gewonnen hätte. Und ich fand sie auch. Ich fand, sie hatte irgendwie was echt Offenes und Sympathisches. Und sie ist halt, kommt vom Arbeitnehmerflügel, vom Sozialflügel der CDA, ist in der Frauenunion sehr aktiv, ist Landeschefin in Hamburg und auch im Bundesvorstand aktiv. Und das merkt man ihr auch alles an. Was man schon sagen muss, ist, sie hat jetzt auch unter Merz tatsächlich Karriere gemacht, ne? Also sie war eigentlich damals, kann man ja sagen, wenn sie da mit Röttgen kandidiert, ja wohl eher eine Merz-Gegnerin. Drang auch immer so nach außen. Aber sie ist jetzt auch ruhiger geworden, muss man sagen, so in den letzten Jahren. Dann ist sie der Klöckner als Schatzmeisterin in der Partei nachgefolgt und jetzt ist es eben ein tierischer Karrieresprung. Aber ich finde auch, wenn man sich jetzt dieses neue Personal anguckt, dann ist auf jeden Fall bei der Frage, die du gestellt hast, Martina, Hoppermann die, auf die ich da setzen würde.
Das Sozialkatholische war jetzt auch lange sehr unterrepräsentiert. Also bei Merz, wir haben es ja schon gesagt, der wirtschaftsliberale Flügel, gesellschaftspolitisch sehr konservativ. In Sachen Migrationspolitik gab es ja auch viel Kritik von den Kirchen. Da ist die Bindung ja auch ein Stück weit verloren gegangen. Es gab ja auch seitens bestimmter CDU-Vertreter plötzlich massive Kritik an den Kirchen, dass die zum Beispiel am Kirchenasyl festhalten. Von daher ist es schon eine interessante Figur, weil die jetzt in der Machtarithmetik ja kaum noch vertreten war. Man hätte sich natürlich auch überlegen können, ob man jemanden wie Karl Josef Laumann, der ja jetzt wirklich in der Gesundheitspolitik Expertise hat und das in Nordrhein-Westfalen macht und auch vom Sozialflügel ist, zum Gesundheitsminister macht. Das ist jetzt nicht der Fall. Wir hatten ja ganz am Anfang die Frage, wird die CDU mit diesem Umbau jetzt diverser? Und ich habe den Eindruck, okay, zumindest sind jetzt Figuren dabei, die nicht nur wirtschaftsliberal unterwegs sind. Das heißt, es ist ein bisschen austarierter. Und ich frage mich, wird die Frauenunion jetzt mehr zum Machtfaktor, die ja zuletzt nicht so eine große Rolle spielt?
Das ist eine echt gute Frage. Wir haben da vorhin auch kurz Anna und ich drüber geredet, weil eigentlich das ja ein relativ lahmer Verein ist, wenn man mal ehrlich ist, die Frauenunion, ne? Aber trotzdem, ich finde es jetzt schon interessant, weil die hat ja offensichtlich bei dem Druck auf Spahn abzutreten eine Rolle gespielt, weil die an diesem Freitagabend eine Bundesvorstandssitzung hatten. Die Einschätzungen gehen auseinander, ob die sowieso hätte stattfinden sollen oder warum die genau an diesem Datum stattgefunden hat, aber egal. Aber die waren sich alle einig, dass das so nicht geht. Leihmutterschaft, ne, worüber ja Spahn jetzt letztendlich gestolpert ist, ist für die ein echt wichtiges Thema und die haben Merz relativ klar signalisiert, wir finden hier, das geht so nicht. Ne? Und es hatte ja Konsequenzen. Also ich finde es schon in dieser Vereinigungsarithmetik bei der Union jetzt auch ein echt interessanter Move.
Es ist auf jeden Fall eine Konzession an die dauernde Kritik, Frauen sind zu wenig repräsentiert. Dadurch, dass jetzt zwei Vertreterinnen der Frauenunion, also Nina Waken als Bundesvorsitzende und möglicherweise auch Franziska Hoppermann als Hamburger Landesvorsitzende in führenden Positionen sind, wird diese Organisation natürlich aufgewertet. Also so ist es. Also die bringen dann sozusagen, also ich denke, das ist schon so, dass man sagen kann, bestimmte Teile der CDU, die bis jetzt nicht gut repräsentiert waren, sind jetzt sichtbarer. Und man kann Merz bei aller Kritik zugutehalten, dass er einstige Kritikerin, also du sagtest ja schon, Sabine, die Hoppermann war eine Konkurrentin, die gegen ihn angetreten ist. Gut, Waken war ein unbeschriebenes Blatt, aber Karin Prien ist auch so ein Beispiel für jemanden, die sich erst ziemlich merzkritisch geäußert hat und von ihm ins Kabinett berufen wird, nachdem sie sich untergeordnet hat. Aber dass er sich traut, bestimmten Gruppen innerhalb der Partei, die ihm kritisch gegenüberstehen, trotzdem einen Platz einzuräumen und zu sagen, ich sehe euch und ich höre euch. Das hat auch was von Größe.
Wenn man das jetzt mal positiv wenden will, und ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, kann man sagen, er hat erkannt, es gibt Defizite und er braucht dafür Kompensation. Und das schafft er nicht alleine, weil klar ist, das wird er nicht mehr lernen. Er wird nicht mehr empathisch rüberkommen und er wird auch kein Kämpfer für die soziale Gerechtigkeit. Und man könnte noch diverse andere Bereiche aufzählen. Aber man könnte jetzt, wenn man das positiv deutet, sagen, er hat erkannt, dass er dann Leute braucht, die dafür stehen. Und das wäre schon mal ein echter Schritt nach vorne, würde ich sagen. Und gleichzeitig ist es, wissen wir alle, haben wir 100.000 Mal schon an verschiedenen Diskussionen darüber gesprochen, dass natürlich diverse Teams besser sind, dass es nicht diese Leerstellen gibt, dass man eher auf Fehler und Probleme hinweist, dass ein völliger anderer Blick und so weiter und so fort, brauche ich alles nicht auszuführen, wissen eigentlich wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer.
Ja. Es gab übrigens auch Leute, die ihm das immer wieder gesagt haben, dass er jetzt nach anderthalb Jahren darauf reagiert, mag zwar spät sein, man kann ja sagen, er ist in Grenzen doch lernfähig.
Oder verzweifelt, könnte man auch sagen. Die Umfragewerte der Partei sind ja nicht
schlimmer
gut und er braucht
nicht wehren,
auch Wählerinnen.
Ich habe heute schon mal ganz kurz dieses gemeine Wort Trümmerfrauen in den Raum geworfen. Ja, was vielleicht ist es noch nicht ganz so weit, aber hat sich irgendwie in meinen Kopf geschlichen.
Aber ob das genau klappt, steht eben auch dahin. Ja, er ist der unbeliebteste Kanzler seit ungefähr Menschengedenken. Die Umfragewerte sind konsistent unfassbar schwach. Gleichzeitig jetzt eben Frauen reinzunehmen und dadurch Diversität auszustellen und endlich die Partei auch in ihrer inhaltlichen Fülle darstellen zu wollen, das muss eben jetzt in diesem Augenblick nicht mehr unbedingt gedankt werden. Also es kann sein, dass jedenfalls bis zu den Landtagswahlen im September damit kein Blumentopf mehr zu holen ist. Und dann, und spätestens dann, werden sich Leute melden, die sagen, ja guckt, die Frauen bringen es auch nicht.
Ja, dann stellen sich nach den Landtagswahlen im Herbst stellen sich sowieso nochmal völlig neue Fragen.
Wird das jetzt, also diese Personalrochade, der Rücktritt von Spahn, die Debatte um Leihmutterschaft, wird das ein Problem für die CDU bei den Landtagswahlen, die anstehen? Oder hoffen die darauf, dass in 4 Wochen das Land über ganz andere Sachen redet?
Ja, wahrscheinlich ist es so, dass sie das hoffen. Ne? Ich meine, es ist ja nicht von ungefähr, dass der CDU-Spitzenkandidat aus Mecklenburg-Vorpommern der erste war, der quasi gesagt hat, hier im Spahn muss zurücktreten, das geht so nicht. Weil der natürlich mit diesem Move, den er da gemacht hat, also selbst ein Kind mit einer Leihmutter in den USA zu bekommen, was in Deutschland nicht möglich ist und wo er selbst sich kritisch zu geäußert hat und was ganz klar Parteiposition ist, im Februar noch einmal bestätigt auf dem Bundesparteitag, wo Herr Spahn sich selbst nicht geäußert hat. Das schreit natürlich so dermaßen nach Doppelmoral und ihr haltet euch an eure eigenen Regeln nicht. Sozusagen, wenn die AfD sich eine Vorlage hätte wünschen können, hätte sie so eine genommen und dann auch noch mit Jens Spahn. Also das einzig Gute war, dass sie es schnell abgeräumt haben. Aber dass das ein Problem ist, auf jeden Fall ist es so.
Ja, Glaubwürdigkeit ist eine entscheidende Währung. Ich habe mich allerdings auch gefragt, also die CDU hat es ja am Anfang erstmal anscheinend nicht so eingeschätzt, dass es zu so einer Rebellion an der Basis kommen wird. Der Protest, nachdem bekannt wurde, wie Jens Spahn Vater wurde, der ging ja erstmal an der Basis los. Da haben Leute dann aus den Kreisverbänden berichtet. Also hier ist eine große Wut und Empörung. Dann kam die Rücktrittsforderung aus Mecklenburg-Vorpommern, wo ja Wahlen sind, im September. Aber man hat immer so ein bisschen den Eindruck, dass so ein Gespür dafür fehlt, welche Themen die Basis bewegen oder so.
Das ist ja
ein bisschen den Kontakt verloren.
Das ist ja ein ganz grundsätzliches Problem bei Friedrich Merz, dass der kein Gefühl für seine eigene Partei hat. Das wird ihm auch immer wieder vorgeworfen. Man muss sagen, er wusste so viel vorher auch nicht. Irgendwie, ich glaube, eine gute Woche war das dann letztendlich. Und dann hat er aber erstmal Jens Spahn schön brav gratuliert, was vielleicht auch so eine natürliche, was man so macht dann, ja,
du
wenn
musst
man hört.
Gratulieren.
Ja, genau.
Es bleibt ja nichts anderes übrig.
Ja, aber er hat es halt völlig unterschätzt, was das für eine Dynamik entfalten kann und auch, was das eigentlich an Doppelmoral heißt. Und das finde ich irgendwie schon interessant, weil er ja, ich meine, der ist ja selbst irgendwie total christlich und so, der wird das alles selbst ablehnen. Und wenn das ein Parteitagsbeschluss ist und so weiter und so fort, das irgendwie hätte ihm das schneller kommen müssen, würde ich sagen.
Vielleicht stand da aber auch die Bedeutung von Jens Spahn als Fraktionschef und sein Potenzial, auch was ja ein gewisses Erpressungspotenzial ist, im Wege. Also es mag sein, dass Friedrich Merz schneller zum Schluss gekommen wäre, dass Spahn nicht zu halten ist, wenn dieser nicht sich zuletzt eben dann doch profiliert hätte als Fraktionschef, der den Laden nach einigen Unfällen, also man denke an Frauke Brosius-Gersdorf im vergangenen Jahr, also nach einigen Unfällen ja angeblich den Laden ganz gut in den Griff bekommen hat. Ist natürlich ein irres Risiko, dann zu sagen, nee, das war es jetzt wirklich.
Naja, gefährlich profiliert hatte, muss man sagen. Er hat sich ja als Gegenmacht zum Kanzler etabliert. Also derjenige, der es schafft, zusammen mit dem Koalitionspartner, namentlich mit seinem Gegenüber Matthias Mirsch, komplizierte Reformvorhaben auszuverhandeln und dann tatsächlich so abzuschließen, dass die im Kabinett verabschiedet werden können. Wir hatten kurz vor der Sommerpause, übrigens am gleichen Ort wie jetzt, also wie heute Morgen im Kanzleramt, im Garten des Kanzleramts, eine Liste von 34 Punkten, die als zentrale Reformvorhaben verkauft wurden, wo gesagt wurde, jetzt wir sind die Reformkoalition. Und dass das so ausverhandelt worden ist, ist auch Jens Spahn zu verdanken und seinem guten Draht zu Matthias Mirsch und Alexander Hoffmann. Und das war einerseits gut für den Kanzler, weil mal was klappte, aber andererseits hat es Jens Spahn auch intern nie versäumt, darauf hinzuweisen, wie toll das alles dank ihm geklappt hat und die ihm Ambitionen, die ihm nachgesagt wurden, und ich vermute mal nicht zu Unrecht, dass er doch eigentlich der bessere Manager sei, die musste Merz immer fürchten. Und so ist er auf elegante Weise, kann man fast sagen. Oder Spahn hat sich auf missliche Weise selbst ins Aus befördert und Merz ist einen seiner größten Konkurrenten losgeworden. Aber ich vermute mal, wenn er nicht Spahn zum Rücktritt gedrängt hätte am Ende, dann wäre das Thema Leihmutterschaft wahrscheinlich auch ein Thema im Landtagswahlkampf geworden. So wird es ja gar kein Thema sein. Es ist ja bei der AfD, also hätte das natürlich zum Thema gemacht, du hast es ja gesagt, Sabine. Aber ich meine, die AfD sind die Meister der Doppelmoral. Die sind diejenigen, die immer gegen die Eliten schießen, sich die Taschen vollhauen und die dann ungeniert ihre eigenen Schwiegermütter, Väter, Enkel, Söhne anstellen, gegenseitig, die sich die Diäten erhöhen und die irgendwie über, weil du sagst, Glaubwürdigkeit ist ein hohes Gut, denen das offenbar überhaupt nicht schadet. Das ist auch immer, wenn wir sagen, Glaubwürdigkeit ist ein hohes Gut in der Politik, dann immer nur bei den demokratischen Parteien. Bei den Rechtsextremen ist es immer scheißegal.
Genau, das ist der entscheidende Punkt. Die demokratischen Parteien müssen sich in diesen Zeiten noch mehr anstrengen,
glaubwürdig zu sein. Die müssen immer die Superguten da sein. Die anderen können so viel Dreck am Stecken haben, wie sie wollen. Muss man auch mal nachdenken, wieso die mit allem davonkommen und die anderen immer für alles in die Pfanne gehauen werden. Auch von uns.
Ich fand es jetzt aber tatsächlich bei Jens Spahn, der natürlich Machtambitionen hat, er hat ja auch mal als Parteichef kandidiert, das ist ja schon immer ein Fingerzeig, dass man Höheres werden möchte. Der Mann hat ja relativ viele Skandale hinter sich. Hauskredit, Maskendeals, die Nähe zum Magerlager in den USA, Kontakte mit Peter Thiel, der jetzt irgendwie in der internationalen Rechten auch eine zentrale Figur ist. Richard Grenell, der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, auch ein Trumpianer. All das hat ihm ja nicht geschadet. Sagt das politisch was aus?
Ich glaube, es hat ihm unterschwellig eben doch geschadet. Und das war der Grund, weil plötzlich die ganze Basis eben auf der Barrikade saß. Ich denke, dass es diese ja wirklich sehr schnell entstandene Empörung über Spahns Nachwuchs, auch eine Frucht des sich ansammelnden Frusts, über die ganze Vorgeschichte gewesen sein müsste. So schnell hast du die CDU-Mitglieder nämlich sonst nicht mit den Empörungsflaggen in der Hand auf der Straße.
Nur wenn man sich genügend Feinde gemacht hat.
Ja, ja. Und das heißt, die Vorgeschichte ist da schon mitgedacht. Und so ein bisschen, muss ich sagen, erleichtert mich das, dass also ein gewisses moralisches Empfinden da in der Partei durchaus vorhanden ist. Weil bei all dem, was Spahn sich geleistet hat, mochte man ja hier in Berlin jedenfalls denken, meine Güte, wie viel Schmutz darf jemand an den Händen haben, um in der Partei gleichwohl noch als großartig kommendes Talent und nächster Kanzlerkandidat gehandelt zu werden. Insofern ist das ehrlich gesagt eine positive Aussage über die CDU.
Siehst du da vielleicht auch ein bisschen eine Neuerfindung der CDU inzwischen?
Ja, wenn die Performance von heute, die ja aber vielleicht schon übermorgen vergessen ist, nicht so bedauerlich jämmerlich gewesen wäre, dann könnte man jetzt sagen, Spahn hat sich erledigt durch einen Skandal, mit dem vorher niemand gerechnet hat. Merz hat die Signale endlich wahrgenommen und schon nach 14 Monaten im Amt hat er beschlossen, die CDU-Spitze breiter aufzustellen und fähige Leute in wichtige Posten zu hieven, sodass ab jetzt also im Bund ordentlich regiert werden kann, was auch immer, so könnte man den Faden weiterspinnen, wenn man wollte, was auch immer in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern passiert. Weil so wie ich die Union quasi zwischen den Zeilen bisher auch verstehe, haben die Wahl mindestens in Sachsen-Anhalt im Grunde auch schon verloren gegeben. Nach dem Motto, was auch immer da passiert, das wird uns hier nicht weiter kratzen. Wir tun so, als wäre es gar nicht so wichtig. Wie viele Leute leben da noch so ungefähr? Also wir machen jetzt hier unseren Stiefel weiter.
Das sehe ich ja total anders. Also ich glaube, dass diese Wahl in Sachsen-Anhalt für die CDU eine enorme Rolle spielt. Also wenn es tatsächlich der AfD gelingt, da in die Regierung zu kommen. Es gab ja heute so eine Umfrage, wo plötzlich auch die SPD irgendwie an der 5%-Hürde rumdümpelte. Und dann wäre ja die absolute Mehrheit quasi nach jetzigen Umfragen schon da. Ist nur eine Umfrage, ne, kann alles nur anders werden. Ich glaube ja irgendwie an das Gute. Aber ich glaube, dass das eine total wichtige Rolle spielt. Also dass die haben auch so eine Angst davor, dass sie zwischen diesen, machen wir was mit der AfD oder machen wir was mit den Linken, zerrissen werden und so. Oder dass da irgendwelche Leute aus der künftigen CDU-Fraktion sich da irgendwie rüber machen. Und so, da wird ganz aufgeregt in ganz vielen Zirkeln über vieles gesprochen. Leider, obwohl sie so aufgeregt sind, fehlt ihnen immer noch so eine richtige Strategie.
Ja, aber das, was man sagen muss, Sabine, ist, dass dieses Problem wird die AfD in Regierungsverantwortung kommen und das könnte sie ja eigentlich nur, wenn sie die absolute Mehrheit hat. Also, oder siehst du das anders? Ich sehe keine Partei, die mit der AfD koalieren würde, wenn die nicht suizidgefährdet ist. Und deshalb glaube ich, dieses Problem, die AfD darf nicht die absolute Mehrheit haben. Es steht schon leider fast fest, dass sie die Mehrheit haben wird. Also 41% führt sie derzeit in Umfragen. Die CDU liegt mit 24% dahinter. Das ist krass. Aber dieses Problem, das zu verhindern, das haben alle anderen Parteien auch. Und das ist nicht allein Aufgabe der CDU. Gut, die stellt den Ministerpräsidenten. Aber die SPD muss zusehen, dass sie über die 5%-Hürde kommt. Für die wäre das eine absolute Katastrophe, wenn sie aus dem Landtag flöge. Die Linke muss sich als stabil erweisen und ja, die Grünen, die sind schon fast, also die haben schon fast den vermeintlichen Bonus, dass es sowieso einem Wunder gliche, wenn sie in den Landtag kämen. Also es ist die demokratische Mitte und das schließt die Linkspartei für mich mit ein, die beweisen muss, dass sie hier standfest ist. Und das wird ein richtiger Kraftakt und wenn die AfD es schaffen sollte, die absolute Mehrheit zu erringen und dann muss man auch mal gucken, ob Sven Schulze nicht einfach geschäftsführend im Amt bleibt. wie auch immer, wenn es so kommt, dann hat nicht nur die CDU das Problem, dann haben alle anderen Parteien das Problem auch.
Aber Anna, ich finde das Stichwort total wichtig, die demokratische Mitte. Da hast du gerade gesagt, die Linkspartei gehört dazu. Ja. Die CDU hat ja im Moment noch ihren Unvereinbarkeitsbeschluss. Ja. Das ist jetzt mit Blick auf diese Landtagswahlen im Osten und auch schwierige Regierungsbildungen.
Ah, im Zweifelsfall sind die ja doch dehnbar. Das haben wir doch in Thüringen jahrelang gesehen, wie die irgendwie den Ramelow da haben machen lassen und den unterstützt haben und so. Dann darf es nicht Tolerierung heißen, weil Tolerierung ist zu nah an wir machen wirklich was mit denen, dann erfinden sie wieder irgendeinen lustigen anderen Namen. Aber also, dass das daran scheitert, glaube ich irgendwie nicht.
Und aber Sabine hat doch gerade schon einen Punkt genannt, den ich auch für entscheidend halte. Diese sachsen-anhaltische CDU-Fraktion ist halt nochmal ein bisschen eine andere Nummer, als die thüringische war. Und es stehen da offenbar schon Leute absprungbereit, die sagen, wenn ihr der Linken auch nur von Ferne zuwinkt, dann sind wir drüben bei der AfD. Also das ist sozusagen die Last, die speziell auf der CDU liegt und weniger auf den anderen, sofern sie überhaupt da in den Landtag
kommen. Ja, und gleichzeitig sind auch die von der CDU, die denen man zutraut, wenn irgendjemand dieser Partei, wenn sie keine absolute Mehrheit hat, diese Mehrheit verschafft, dann sind das Christdemokraten. Also vielleicht treten sie dann vorher aus der Fraktion aus oder so und kriegen dann Ministerposten dafür oder weiß der Geier was. Aber das ganze Misstrauen richtet sich natürlich gegen die CDU und dafür gibt's auch Gründe und das ist eine wirklich schwierige Last.
Jetzt hat die CDU ja die ganze Zeit in Sachen AfD-Bekämpfung fast immer nur auf Migrationspolitik gesetzt und da eine Verschärfung nach der anderen durchgezogen. Jetzt nicht mit dem Erfolg, dass ihre Umfragewerte gestiegen sind. Man weiß eigentlich auch aus anderen Ländern, dass das nicht so ein tolles Rezept ist. Das hat im europäischen Raum selten bei konservativen Parteien funktioniert, eine Programmatik von Rechtsaußenparteien zu übernehmen. Gibt es Anzeichen, dass es da vielleicht mal ein Umdenken gibt? Also wir hören im Moment immer die Lobeshymnen auf Alexander Dobrindt, der ja wirklich ein Hardliner ist, Thorsten Frey, der jetzt den Fraktionsvorsitz übernimmt. Sehe ich da ähnlich hart aufgestellt?
Sehe ich überhaupt keine Anzeichen dafür. Also die Aufnahmezuversagen für Afghanen wurden zum Beispiel wieder aufgehoben. Also die aktuelle Migrationspolitik ist eine komplette Abwehrpolitik. Ich sage, wir müssen uns vor diesen Fremden schützen. Und alles andere, was diskutiert wird, also unsere alternde Gesellschaft, der Fachkräftemangel, die Stabilisierung der Sozialsysteme und so weiter, wird nie im Zusammenhang mit Migration diskutiert. Also die Chancen, die darin liegen, die werden von der CDU überhaupt nicht aufgemacht. Und natürlich reibt man sich jetzt erstaunt die Augen in der Union, wie wir haben doch alles gemacht, was die Rechten auch gefordert haben. Jetzt wählen uns die Leute trotzdem nicht. Aber das als einen Moment zu begreifen, um zu sagen, setzen wir eigentlich aufs richtige Pferd. Nützt uns das, wenn wir die Erzählung der Rechten kopieren oder ihre Forderungen exekutieren? Nein, das nützt eben nicht. Und ich finde, das ist sozusagen das entscheidende Moment, wo die CDU erkennen muss, also mit diesen Erzählungen kommt sie nicht weiter. Wenn es ihr nicht gelingt, das Feld Migration positiv zu besetzen und da auch eine gesellschaftliche Gegenerzählung dagegen zu setzen, dann wird sie diesen Kampf gegen die AfD nicht gewinnen, weil die AfD wird immer mehr fordern, immer.
Es stimmt, aber trotzdem, glaube ich, sind wir jetzt an dem Punkt, wo sie langsam sehen, dass es nicht fruchtet. Bisher haben sie immer gedacht, sie müssen noch ein bisschen was draufsetzen, noch ein bisschen schärfer, noch ein bisschen restriktiver und so weiter und so fort. Und die Formulierung war schon ganz gut, Anna, mit diesem, sie stehen jetzt staunend davor. Das ist tatsächlich so, weil die haben daran geglaubt. Ja, also die allermeisten zumindest haben daran geglaubt und merken jetzt, es funktioniert nicht. Aber der Schritt, der danach kommen müsste, dass man es vielleicht anders machen, der wird nicht vollzogen.
Aber wo siehst du Anzeichen, dass es ein Umdenken gibt? Also dass man denkt, okay, also offenbar brauchen wir eine andere Strategie.
Nee, sage ich ja gar nicht, dass es dieses Umdenken gibt. Aber ich glaube, dass sie zumindest diesen Prozess der Erkenntnis, dass es nicht funktioniert, dass sie dem näher rücken. Also weil ich habe schon diverse Gespräche jetzt geführt, wo mir auch Leute gesagt haben, sie haben dran geglaubt und jetzt wissen sie auch nicht so richtig, warum es nicht funktioniert. Aber es fruchtet noch oder führt noch nicht zu irgendwas Fortschrittlicherem.
Also wenn ich jetzt spekulieren dürfte und die Personalnachrichten des heutigen Tages mit dieser Analyse verbinden sollte, würde ich sagen, zum Beispiel die Berufung von Franziska Hoppermann könnte so gelesen werden, dass es auch inhaltlich einen Lernprozess bei Merz gegeben hat. Und ich habe noch lebhaft in Erinnerung, dass es damals im Bundestagswahlkampf, der inzwischen auch 100 Jahre her wirkt, hieß, Merz wolle eigentlich mit Migration keinen Wahlkampf machen. Wisst ihr das auch noch,
dass ja, er unbedingt
als der Gemäßigte galt? Und dann erledigt sich das aus den einschlägigen Gründen. Also das Ganze mündete halt in die gemeinsame Abstimmung mit der AfD im Bundestag und war insofern hinfällig geworden. Aber ich glaube, es gibt quasi ein Fenster der Erkenntnis, das da lautet, möglicherweise hilft es nichts, die AfD jedenfalls auch im Tonfall zu imitieren. Was ich wahrnehme, ist, dass sie Ansätze haben, eine weiterhin restriktive Migrationspolitik zu machen, darüber aber wenigstens nicht mehr so laut und hämisch zu sprechen. Das Ganze also von der Agenda quasi in der Kommunikation zu nehmen.
Ich würde gerne noch mal einmal, auch weil du jetzt gerade die Hoppermann noch mal erwähnt hast, noch mal auf einen völlig anderen Bereich kommen, den wir jetzt noch gar nicht so richtig besprochen haben, dass auch ein Wahnsinnsrisiko in diesen Personalien steckt. Weil wir haben diese drei Punkte, Fraktion, Partei und Kanzleramt, wo jetzt neue Leute sitzen, von denen man nicht weiß, ob sie das können. Und wenn das schief geht, dann hat Merz natürlich ein echtes Problem.
Dann kriegen wir eine verkürzte Legislaturperiode, würde ich sagen.
Ich glaube, der Erfolg seiner Kanzlerschaft entscheidet sich sowieso am Thema Wirtschaft. Wir haben ja eine wahnsinnige Wirtschaftskrise, in die wir gerade reinlaufen. Also alles, was man hört aus der Automobilindustrie, VW, die Werke schließen wollen, Zulieferer, die Werke bereits geschlossen haben, die ganze Maschinenbau, was in der Krise ist, die Chemieindustrie, die in der Krise ist und so weiter. Also wenn es nicht gelingt, da irgendwie, und ich sehe überhaupt gerade gar nicht, woher der herkommt, ja, also da so ein Shift hinzubekommen und zu sagen, okay, es geht wieder aufwärts, also dass die Leute das Gefühl haben, also gerade leben doch alle in der Angst vor dem Abstieg. Also der Abstieg ist noch nicht real da, aber alle haben Angst, dass sie ihren Job verlieren. Also nicht alle, aber viele. Und jeder kennt Leute in seinem Umfeld, die sagen, naja, bei mir wird gerade umgebaut, mein Betrieb hat gerade einen Zukunftsplan entworfen, ja, also das heißt Stellenabbau in Größenordnung. Und diese Angst vor dem Abstieg, ja, die drohende Verlustangst und so, die beutet natürlich die AfD aus. Und alles wird daran hängen, ob es irgendwie gelingt, dass man das Gefühl hat, es ist noch nicht alles verloren in Deutschland. Es gibt eine Zukunft mit diesen Parteien, die bisher das Land regiert haben. Und wir werden zwar vielleicht nicht mehr Exportweltmeister bei VW sein, aber dafür werden vielleicht andere Branchen gut sein. Und ich finde, da ist es ganz entscheidend, dass zum Beispiel so die erneuerbaren Energien, dass man jetzt nicht künstlich auch noch eine Delle an der Stelle herbeiführt, die bis jetzt ganz gut dastand. Und
ja, dafür hätte er vielleicht Frau Reiche gleich noch mit rausschmeißen müssen.
Und das gleich, und die Fehler der Altmaier-Zeit wiederholt.
Ja, man hat es ja natürlich auch jetzt gemerkt im Zuge des Iran-Kriegs, der Anstieg der Energiepreise, was Menschen ja auch dann sofort unmittelbar spüren. Ich glaube, es ist schon schwierig. Also Merz sagt ja immer wieder, er möchte jetzt kein Genörgel und eine bessere Stimmung. Aber wenn man natürlich eine Wirtschaftskrise noch mit Sozialabbau garniert, dann wird das natürlich schwierig.
Und der Kanzler war ja bis jetzt immer groß, seine neoliberalen Rezepte der 90er als Allheilmittel zu verkaufen. Also wenn man sagt, findet eigentlich ein Umdenken in dieser CDU, in der Regierung statt, dann müsste auch ein Umdenken stattfinden in wie, mit wem macht man eigentlich diese Reformen. Dann kannst du nicht sagen, naja, diese jammerigen Gewerkschaften, auf die sollen sich am besten ganz hinten anstellen. Nee, da muss man sagen, die braucht man natürlich. Man braucht die Sozialpartner, man braucht ein anderes Miteinander in diesem Land. Da kann ich nicht irgendwie sagen, so jetzt regiere ich durch. Also das muss dann sozusagen auch noch ins Regierungshandeln rein.
Da ist allerdings auch die SPD gefragt.
Wer war das noch?
Die das allerdings einfordern, diese Sozialpartnerschaft. Also immer stolz sind, wenn sie vermelden können, oh, wir haben es geschafft, hier so ein Gipfelchen im Kanzleramt, der dann allerdings nicht Gipfel heißen darf. Also es muss sozusagen auch bei Merz eine Erkenntnis da sein, breiter aufgestellt, in jeder Hinsicht ist besser.
Freut sich denn die SPD jetzt über den Umbau bei der CDU? Gibt es schon Signale?
Oh Gott, ich kann... Ehrlich gesagt, ich war heute so sehr mit der CDU beschäftigt. Ich weiß, dass Sie mit Thorsten Frey als Fraktionschef ganz zufrieden sind. Sowohl der Fraktionsvorsitzende Matthias Mirsch als auch der erste parlamentarische Geschäftsführer Dirk Wiese haben sich positiv geäußert. Sie würden den kennen, man kann mit dem zusammenarbeiten. Was die anderen Personalien angeht, ich habe jetzt noch nicht viel Jubel gehört. Aber muss ja auch nichts heißen.
Also angesichts der derzeitigen Umfragewerte ist diese Regierung wahrscheinlich zum Erfolg verdammt, oder? Wir müssen es ihr wünschen, angesichts der starken AfD-Umfragewerte. Der Umbau ist mit Risiken verbunden, aber sie haben nur diese Chance. Wahrscheinlich wissen wir in den nächsten Tagen mehr, ob weitere Personen im Kabinett weichen müssen. Anna?
Ich habe hier noch ein Statement von Generalsekretär Tim Klüssendorf.
Von der SPD.
Von der SPD, genau. Und er schreibt, wir als SPD stehen verlässlich in der Koalition bereit und freuen uns auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen und Kollegen in der Koalition und wünschen allen einen guten Start in ihren neuen Aufgabenbereichen.
Also gar nichts.
Das kam aus dem Stehsatz.
Ja.
Ich meine, nichts Negatives.
Ist vielleicht ein schönes Abschlusswort für diesen Bundestalk.
Ein optimistisches.
Ein optimistisches. Damit wir nicht ganz so traurig in diese parlamentarische Sommerpause reingehen, die wahrscheinlich auch gar keine wirkliche wird, habe ich den Eindruck. Es wird ja weitergehen mit den Personalfragen.
Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und Marie Frank für die Redaktion. Fragen und Kritik gern an bundestalk@taz.de. Teilt uns in den sozialen Netzwerken und wenn ihr Geld für uns übrig habt, dann gerne an Taz zahlig. Bleibt uns gewogen.
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich bedanke mich herzlich für eine lebhafte Debatte.